Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem News Aktuell Podcast. Mein Name ist Janina von Jering und ich leite bei News Aktuell die Unternehmenskommunikation. Und mit mir heute am Mikro ist mein Kollege Martin Maßmann. Hallo Martin.
Hallo.
Und worüber wir uns sehr freuen, aus Los Angeles zugeschaltet ist Beate Schillett. Hallo Beate.
Hallo, freut mich, dass ich da bin und kann kaum drauf warten, mit euch ein bisschen zu reden.
Habe ich deinen Nachnamen richtig ausgesprochen?
Ja, Beate Schillett, yes.
Woher kommt das?
Also Schillett kommt ist französisch von dem Wort Chalet. Und das ist das Einzige, was ich von meinem Ex-Mann behalten habe, weil es das Beste war. Und weil Beate Kiesel kein Mensch aussprechen kann. Also habe ich Beate Schillett behalten.
Ein sehr schöner Name auf jeden Fall.
Danke.
Beate, du bist ursprünglich leidenschaftliche Fotografin, ich will nicht sagen gewesen, aber zumindest beruflich gewesen. Hast daraus dann auch ein sehr erfolgreiches globales Unternehmen entwickelt, was du sogar 2006 an Bill Gates verkauft hast. Seitdem bist du tätig als Wachstumsarchitektin, so heißt es auf Deutsch, da klingt es überhaupt nicht schön. Im Englischen bzw. im Amerikanischen nennst du dich The Growth Architect. Und was machst du? Du hilfst kleineren und größeren Unternehmen, zum Teil auch sehr großen Konzernen da drin, wie sie ihr Business mehr Wachstum verleihen. Du machst aber auch Führungskräfteentwicklung, Managementberatung, strategische Beratung, legst dabei aber einen besonderen Schwerpunkt darauf, dass die Unternehmen ein sehr ausgewogenes und gleichberechtigtes Arbeitsumfeld schaffen. Dazu hören wir, glaube ich, gleich noch eine ganze Menge mehr. Du hast in dem Zusammenhang auch den sogenannten Women's Code gegründet, wozu du auch ein gleichnamiges Buch geschrieben hast. Das klingt nach einem unglaublichen Lebenslauf und nach ganz, ganz viel, was du machst. Vielleicht magst du eins einfach mal persönlich in deinen Worten ein bisschen von deinem Werdegang oder zu deinem Werdegang abholen. Wie kam es dazu? Was hat dich in die USA verschlagen? Und vor allem, wie kam es dazu, dass du dein Unternehmen an Bill Gates verkauft hast?
Vielen Dank für die tolle Vorstellung. Also, wenn man sich das so anhört, hört sich das immer alles ganz abenteuerlich und fantastisch an. Was viele Leute natürlich nicht wissen, wenn man so einen Werdegang hat, dass viele Geschichten natürlich passiert sind, die dazu geführt haben, dass ich heute da bin, wo ich bin. Und ich bin also so das klassische deutsche Mädel aus Bayern. Und ich habe früher in meinen Flugzeugen nachgeguckt und habe mir überlegt, wo sie denn jetzt hinfliegen. Und wusste eigentlich relativ früh, dass Deutschland für mich irgendwie zu klein war. Und ich wollte einfach raus und sehen, was in der Welt so los ist und was man erreichen kann. Und in Deutschland, was ich also gut und was ich nicht so gut finde, ist, in Deutschland gibt's halt sehr viele Regeln und es ist alles sehr, sehr klar, was man machen kann. Und oft ist aber halt dann die Vorstellung oder was Leute sich vorstellen können, etwas limitiert, weil man so dabei ist, zu sagen, naja, man macht es aber so. Und wenn man es aber dann so macht, dann kann man es aber nicht anders machen. Und es hat mich irgendwie immer ein bisschen gestört, weil ich mir gedacht habe, wer sagt das? Wer hat das Recht, jemandem zu sagen, wie es genau so gemacht wird? Aber da gibt es wieder eine Regel. Und dann kann man da wieder nicht weitermachen. Und dann habe ich mir überlegt, ich wollte also was Kreatives machen und bin dann Fotografin geworden. Habe sehr schnell gemerkt, dass ich besser bin mit dem Business als mit der Kreativität. Und das war vielmehr eigentlich auch relativ leicht, so Automation und Prozesse auszubauen und zu entwickeln. Und ich habe Business eigentlich immer gut verstanden, wie das so funktioniert. Und habe dann bei der Elle in Deutschland angefangen, als Fotoredakteurin zu arbeiten. Und das hat mich aber dann nach relativ kurzer Zeit sehr gelangweilt, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Und deswegen habe ich auch viel mit Journalisten zusammengearbeitet. Deswegen liebe ich auch Journalisten und liebe auch Fotografie, weil wir haben ja eine Wahnsinnsaufgabe im Leben und in der Welt eigentlich Sachen zu finden, darzustellen, Meinungen zu haben. Und das hat mich schon immer irgendwie interessiert. Aber Mode, naja, ist also jetzt nicht, war für mich halt einfach nicht mehr so prickelnd. Und bin dann ausgewandert, habe dann hier relativ schnell einen Job gefunden, wurde dann entlassen, als dann hier die große Rezession kam, hatte dann geheiratet und bin meine eigene Firma aufgemacht, musste ich aufmachen, weil mich keiner angestellt hat, weil ich sonst keinen Job gefunden habe und habe dann also eine Agentur für Fotografen und Illustratoren und Fotoproduktion aufgebaut. Und dann in dieser Kapazität habe ich mit sehr vielen deutschen Kunden zusammengearbeitet. Also Wrangler, Levi's, Homeboy, die kamen dann alle nach Amerika geflogen, nach Los Angeles. Ich habe für die produziert und meine Fotografen haben halt wie alle Fotografen, wir haben sehr viel aktiven Lebensstil gemacht, in dieser Kategorie einfach sehr viel gearbeitet. Und dann baut man sich das so auf und dann passieren so diese Sachen, was im Leben allen, wo man immer drüber liest, bis es dann einem selber passiert. Und ich sage also so lächelnd, schmunzelnd, dass ich so disaster-proof bin. Ja, also dass ich habe so viele Katastrophen jetzt mittlerweile mitgemacht. Es ging dann los mit den Riots, den ersten Riots in Los Angeles, da war ich schwanger. Dann kamen die großen Feuer damals, also wo also wirklich auch viel kaputt gegangen ist, wo ganz Malibu gebrannt hat. Dann kamen hinterher gleich die Erdrutsche und dann kam das große Erdbeben in Los Angeles, wo es also wirklich alles kaputt gemacht hat, habe auch viel, viel Geld verloren. Leute kamen einfach nicht mehr nach Los Angeles. Und dann habe ich es wieder aufgebaut. Und dann kam der Moment, wo meine Angestellte ein bisschen zu eng mit einem meiner Key-Fotografen zusammengerückt ist. Und die haben dann ihr eigenes Geschäft aufgemacht, was mein Geschäft war, nur ohne mich. Und dann kam der 11. September. Gerade als die Produktionssaison also in vollem Gang war, 500.000 in den Büchern an Buchungen festgestellt und boom, in 24 Stunden war alles vorbei. Und da sitze ich also da, habe kein Geld, kein Geschäft, keine Kunden und muss mir überlegen, was ich jetzt mache als alleinerziehende Mutter in Los Angeles, ohne dass irgendeiner da dabei ist. Und das war also so der große Wendepunkt in meinem Leben, wo ich mir dann überlegen musste, was mache ich jetzt? Und habe dann eine Stock-Fotografie-Agentur aufgebaut und hatte aber kein Geld, bin dann sehr tief abgerutscht, hatte Riesenschulden, hatte $135.000 Schulden und habe in meiner Verzweiflung einen Brief an den Präsidenten der Vereinigten Staaten geschickt, George W. Bush. Und in diesem Brief habe ich gesagt, naja, also als Präsident sagen Sie immer, dass die Kleinunternehmer das Rückgrat der Wirtschaft sind. Das stimmt aber jetzt ja nun nicht wirklich. War ja alles zusammengebrochen. Ich sage, ich brauche jetzt Hilfe. Bin dann nach Deutschland, um meinen Vater zu besuchen in Bayern. Und mein Vater hatte einen Schlaganfall. Das war aber kein Schlaganfall, sondern der hatte pankreatischen Krebs, der auch voll dem ganzen Körper war. Und der ist dann 6 Wochen später gestorben. Und auf der Beerdigung in Niederbayern, in Pfarrkirchen, habe ich dann einen Anruf erhalten von meinem Geschäft in Los Angeles, dass wir jetzt auch noch unser Haus verlieren werden. Und das war so der Wendepunkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, also man kann nur so viel machen und dann irgendwann muss man einfach alles loslassen und sagen, okay, was jetzt passiert, passiert halt einfach. Und dann kam ich zurück nach Los Angeles und bekam prompt einen Brief vom Weißen Haus. Das hat mich dann mit der Small Business Administration, also der Regierung, ich weiß nicht, wie man jetzt in Deutsch dazu sagt, aber die helfen halt kleinen Unternehmern mit das Business, ihre Unternehmen aufzubauen. Und die haben eine Bank dann für mich gefunden, die mir geholfen hat, meine Schulden umzustrukturieren. 3 Monate später war ich dann auf Break-Even und 18 Monate später war ich der Weltführer in Celebrity at Home Stories, also Julianne Moore, Simone Baker, Francis Ford Coppola, also wie sie alle hießen, ich hatte all diese Wahnsinns at Home Stories von diesen A-List Celebrities und habe die in 97 Länder der Welt verkauft und richtig viel Geld verdient. Und dann kam diese Bill Gates Firma, also Corbis, die ja damals ja die Nummer 2 war in Stockfotografie und die haben mir dann ein Angebot gemacht für viele Millionen, das zu gut war, das abzulehnen. Ja, und so ging's los.
Krass. Also in kürzerer Zeit viel mehr Höhen und Tiefen erleben ist ja eigentlich gar nicht möglich am Ende des Tages.
Nein.
Dann aber, also so schön die Geschichte dann auch erstmal endet, standst du ja dann trotzdem eigentlich wieder vor dem Nichts, zwar mit Geld, aber dein Unternehmen war weg, für das du so viel investiert, persönlich investiert hast und hast dich ja dann entschlossen, ja mehr oder weniger in die Beratung zu gehen, also dich sozusagen mit deiner ganzen Expertise, die du so komprimiert in Anführungsstrichen vergleichsweise wenigen Jahren aufgebaut hast, dir dann zu überlegen, okay, wie kann ich das nutzen, was kann ich daraus machen und hast dann wiederum ein Unternehmen gegründet, ja, das Unternehmen, was du jetzt auch hast. um sozusagen andere zu unterstützen und andere darin zu beraten, wie sie ihr Unternehmen strukturieren, wie sie es umstrukturieren, wie sie schaffen, es ja zum Wachsen zu bringen. Magst du ein bisschen was über deinen 5-Sterne-Erfolgsplan berichten, beziehungsweise wie es dann zu diesem Women's Code kam? Weil der Women's Code, der hat ja einen speziellen Schwerpunkt, wie der Name auch schon sagt.
Ja. Naja, dann passieren natürlich so Sachen im Leben. Dann denkst du dir also, jetzt habe ich es geschafft. Ja, jetzt habe ich das Geld in der Bank, jetzt kann ich mir das Haus kaufen, kann jetzt meine Tochter ins College schicken, ich muss mir jetzt über Geld keine Sorgen mehr machen. Und dann überlegst du dir, was mache ich denn jetzt eigentlich mit meinem Leben? Ja, und oft ist es so, dass viele Unternehmer denken, also der große Traum ist, Millionär zu werden. Und dann reise ich um die Welt und sitze am Strand und trinke also Margaritas mit kleinen Schirmchen drin und das Leben ist großartig mit meinen Füßen im Sand. Das habe ich also genau eine Woche versucht. Und dann wusste ich schon, dass das nicht ging, weil für mich war immer klar, dass diese erste Phase wirklich nur die erste Phase war. Und ein Freund von mir, der hat es damals sehr klar formuliert, der hat zu mir gesagt, weißt du, als diese Idee von dem Women's Code geboren wurde, die wurde geboren, weil ich weil Corbis hat mir dann ein Angebot gemacht, als Senior Director für Global Entertainment Vollzeit mich also in Anstellung zu gehen. Das habe ich dann gemacht und habe also gemerkt, dass also die Regeln, die für Männer in Unternehmen stehen, ganz anders sind als die Regeln für Frauen und dass die Art und Weise, wie Männer miteinander umgehen, ganz anders ist als die Art und Weise, wie Frauen miteinander umgehen. Und dann wie Männer mit Frauen umgehen, wie Frauen mit Männern umgehen. Und ich war entsetzt. Und dann das Ganze wird ja noch gefördert von der Unternehmensführung, weil so ein bisschen Competition, ne, ist ja immer gut fürs Geschäft. Und Frauen haben aber Babys und die Frauen kümmern sich hauptsächlich um, was zu Hause passiert. Und ich habe mir gedacht, das kann ja gar nicht sein. Wieso macht man das für Frauen so wahnsinnig schwierig? Und habe dann meinen Job gekündigt, habe dann den Women's Code gegründet und habe gesagt, ich werde jetzt etwas machen, was ich denke, was total im Leben fehlt, auf der ganzen Welt. Ich will definieren, was die Attribute sind der Frauen, wenn sie in Führungspositionen sind. Weil wir wissen, was sie nicht sind. Sie dürfen also keine Biester sein, sie dürfen nicht schwierig sein, sie dürfen nicht zu laut sein, sie müssen das und das und das. Aber man kann eigentlich nie genau sagen, also wenn eine Frau in einer Führungsposition ist, gibt es keine Beschreibung, wie das genau aussieht. Wenn man einen Mann in einer Führungsposition hat, dann sagt man, ja, der weiß, der will gewinnen und der arbeitet hart und der kann Entscheidungen treffen. Und dann schaut man sich die Frau an und sagt man, jetzt fällt mir aber gar nichts dazu ein. Deswegen habe ich den Women's Code gegründet.
Glaubst du, dass sich das aktuell in die richtige Richtung entwickelt? In Deutschland zum Beispiel haben wir vor ein paar Jahren die Führungsquote in den Vorständen eingeführt. Ich weiß nicht, wie das in den USA ist. Glaubst du, das entwickelt sich gerade in die richtige Richtung oder sind wir immer noch so weit hinterher, dass wir eigentlich nur aufholen, was wir eigentlich hätten haben sollen?
So, jetzt wird die Unterhaltung richtig spannend, weil also jetzt haben wir so viele verschiedene Elemente, die da reingehen. Also A haben wir eine Struktur, die gebaut wurde. Die Struktur wurde von Männern für Männer gebaut und die klappt wunderbar für Männer. Viele Männer wissen, dass Frauen wichtige Beiträge bringen und wollen Frauen helfen. Sie wissen aber nicht wie. Und wenn sie es dann tun, dann ist es wie ein Betrug anderen Männern gegenüber, weil ein Mann kann laut dem Men's Code jetzt nicht mehr einer Frau helfen, als einem Mann hilft. Ja, das ist also so, das sind so ungeschriebene Regeln, die man als Frau in einer Führungsposition wissen muss. Dann gibt es die Gesetze, die man macht, weil man weiß, dass es falsch ist, dass alle Leute gleich sind. Und dann gibt es wieder Leute, die finden es prima. Und dann gibt es wieder Leute, die sagen, finde ich total scheiße. Ja, also entweder sind Frauen gleich und dann sollen sie sich gleich verhalten. Da müssen wir keine Gesetze machen. Wenn es genügend qualifizierte Frauen gäbe, müssen wir noch keine Gesetze machen. Also kommen all die Frauen, werden jetzt also von einem Gesetz beschützt und die sind in Wahrheit gar nicht so gut, aber die brauchen das, weil Frauen halt immer Hilfe brauchen. Dann kommt jetzt ein Desaster, eine Pandemie wie Covid. Und jetzt steht alles auf dem Kopf. Weil wenn wir uns jetzt anschauen, was die Führungskräfte, die wir jetzt bewundern, wirklich machen, ist ja alles Frauen zentral. Empathie, Kollaboration, Community. Das sind ja alles Themen, die man ja eigentlich mit Frauen verbindet. Ist ja kein Gewinnen und kein Kampf, sondern es ist ja alles viel weicher. Also entweder haben wir jetzt die Möglichkeit eines Jahrhunderts, wo wir sagen, das ist es, jetzt ist es endlich passiert, dass man Frauen anschaut und sagt, das ist genau das, was Frauen bringen können. Oder es ist wieder mal nur so ein kleiner Stolperstein und dann machen wir weiter wie immer.
Mhm. Wobei, also du hast es ja auch selber gesagt, du hast eine ganze Reihe von Krisen miterlebt, also gerade 9/11 beziehungsweise grundsätzlich die riesige Finanzkrise, die es vor ein paar Jahren gab. Das ist ja schon etwas, was wirklich global war, was komplett die Wirtschaft und die Unternehmen durcheinander gerüttelt hat. Also es war ja schon eine sehr fundamentale Krise, wobei die aber noch nicht dazu geführt hat, dass Frauen mit ihren Fähigkeiten da eine andere Wertschätzung bekommen. Was ist denn aus deiner Sicht, also was unterscheidet die jetzige Krise von den damaligen Krisen? Liegt es vielleicht doch daran, dass wir uns ein kleines bisschen weiterentwickelt haben und ein bisschen mehr Offenheit besteht? Oder würdest du sagen, die jetzige Krise ist einfach noch krasser, weil es sich nicht nur auf die Wirtschaft auszahlt, sondern als allererstes hat diese Krise ja die Menschen in ihrem persönlichen Umfeld auch betroffen und deshalb ist es noch viel schwerwiegender als die Krisen davor, dass das vielleicht der ausschlaggebende Punkt ist, weshalb es der Start von wirklich einer, von einem riesigen Neuanfang sein könnte.
Ja, das ist jetzt genau das zentrale Thema. Ne? Ich glaube, in Amerika haben wir jetzt ja auch noch die Sachen, die mit George Floyd zusammenhängen. Jetzt haben wir ja wieder Riots. Und ich weiß ja, dass es jetzt auch mittlerweile auf der ganzen Welt ist. Also was wir, glaube ich, jetzt sehen, was wir vorher nicht gesehen haben, ist, dass jetzt so viele Leute in dieser Struktur sind, die diese Struktur eigentlich gar nicht mögen. Oder die jetzt, die lauter dagegen aussprechen und sagen, ich finde das nicht fair. Das ist nicht richtig. Wir müssen was tun. Und je mehr von diesen neuen Generationen, ne, also das fing ja mit Generation X an, nach den Babyboomers und dann der Generation Y und jetzt den Millennials und die nächste Generation, die werden ja alle von Leuten erzogen, die ein anderes Denken haben, die alle versucht haben, an dem System schon was zu ändern. Also macht man einen Schritt vorwärts, dann fällt es wieder 5 Schritte zurück. Glaube ich, dass jetzt diesmal etwas anders dabei ist? Ich hoffe es. Also, weil man wird einfach auch müde, ja. Also ich habe die Unterhaltung von 10 Jahren gehabt, ich habe die Unterhaltung von 20 Jahren gehabt, ich habe die Unterhaltung von 30 Jahren gehabt. Ich habe vor ich weiß noch, die Sachen, also die mir passiert sind als junge Redakteurin, ja, beim Wiener und dann bei der L, also das sind Sachen, die da denkst du dir, das gibt's doch gar nicht. Und das passiert nach wie vor heute immer noch. Also wir haben auch irgendwie nichts dazugelernt. Auf der anderen Seite schaue ich mir dann meine Tochter an, die jetzt 27 ist und wie anders die auf bestimmte Sachen reagieren oder wie selbstverständlich für die bestimmte Dinge sind. Und auch die Unwilligkeit, das zu akzeptieren, diese Zweispaltung oder diese Hippokratie, die man ja so oft sieht, ja, wo der eine sagt, ja, also wir müssen jetzt alle hier zusammenhalten und dann drehen sie sich um und kümmern sie sich nur um sich selber. Und in Amerika ist es natürlich eine Katastrophe. In Amerika ist ja auf Kapitalismus und Sklaverei aufgebaut. Ne? Also wir haben hier viel, viel mehr systematisch und in der Struktur zu verändern als in Europa, weil Europa hat diese Weiterentwicklung über Jahrtausende ja eigentlich schon hinter sich. Ja, wir sind ja ein relativ junges Land und die halten alle an diesem alten Scheiß immer fest hier. Ne? Also ich hoffe, dass es diesmal dieser Punkt ist, wo der Stein ins Rollen kommt.
Das ist ja auch ein Katalysator, so ein bisschen die Digitalisierung. Da sieht man ja auch, mit der Polizeigewalt, eigentlich hat sich das ja jetzt nur gezeigt, dadurch, dass das Internet das und die ganzen Smartphones das ein bisschen in den Vordergrund schiebt. Also die Polizeigewalt gibt es ja auch schon seit 50, 60, 100 Jahren. Und nur jetzt wird es sichtbar dadurch, dass jeder das aufnehmen kann. Vielleicht ist das so ein bisschen ähnlich mit diesem Thema, dass es jetzt noch so ein bisschen sichtbarer wird, dadurch, dass alle vernetzt sind und vielleicht pusht das auch nochmal so ein bisschen das Thema nach vorne.
Da hast du recht, Martin.
Wie erlebst denn du gerade die Situation in den USA mit den Protesten?
Ja, also ich bin ja hier mitten in Los Angeles und also Santa Monica, wo sie 81 Geschäfte vernichtet haben, ist 2 Meilen von hier weg, also nicht mal 5 Kilometer. Und wir hatten hier direkt, also ums Haus herum ist eine Mall und da haben sie dann also eine National Guard aufstellen müssen, weil da war wohl auf dem Ticker, dass diese Mall gelootet werden und ausgeraubt werden sollte. Und also es war alles ziemlich tense hier für ein paar Tage. Und dann hat sich das aber innerhalb von 4, 5 Tagen hat sich das dann relativ beruhigt und dann fingen also diese sehr friedlichen Proteste an und also jeden Tag sind die auf der Straße. Jeden Tag wird hier darüber geredet und die haben halt die Unterhaltung. Ich glaube, was man einfach wirklich verstehen muss, ist die, das habe ich also in meinem Leben wirklich gelernt, in diesen ganzen Katastrophen, in denen ich durchgemacht habe. Man kann nicht denken, dass andere Leute wissen, wie man sich fühlt oder wo man herkommt, sondern man muss immer diese Kommunikation haben. Und es ist ja auch, um das jetzt auch wieder in unser Thema Unternehmensbereicherung irgendwie reinzubringen, es ist ja genau das grundsätzliche Thema. Diese Regeln werden gemacht, ohne dass man mit den Leuten, die das betrifft, wirklich drüber spricht. Ich kann doch nicht, und ich sage jetzt ein Beispiel, und da lachen dann auch immer alle drüber, ich kann doch nicht einen Mann dafür verantwortlich machen, dass er ein Tampon designt. Das ist doch idiotisch. Also man muss doch Sachen, die jemand versteht, zu dem geben, der das auch wirklich versteht. Ja, also ich kann doch eine Sache, die jemand, der schwarz ist, nicht in die Hände von jemandem geben, der weiß ist und sagen, kümmere dich darum, dass die Kommunikation zu den Leuten, die braun, schwarz, grün, gelb, rosa sind, du kümmerst dich um die Kommunikation, das geht doch, das ist doch völlig idiotisch. Wer hat sich denn das überhaupt jemals im Leben ausgedacht? Also da muss es doch klipp und klar, das sage ich ja auch zu meinen Kunden, ich sage, du kannst doch nicht davon ausgehen, dass du alles weißt, sondern du musst fragen, du musst Leute in dein Team mit reinbringen. Deswegen habe ich auch diesen Firestar Success Blueprint entworfen. Du musst Leute in dein Team bringen, die, ich sage jetzt mal, Subject Matter Experten sind, also die wirklich was von einem Thema verstehen. Und diese Leute musst du in diese Position setzen, wo du sagst, du kennst dich doch mit diesem Thema aus. Jetzt sag mir doch mal, wie sieht es von deiner Sicht aus? Und dann stehen sie wieder alle da und sagen, aber du hast doch nicht recht. Frauen werden doch nicht unterdrückt. Frauen haben doch alle die gleichen Möglichkeiten, sagt der weiße Mann. Frag doch die Frauen. Und wenn dann die Frau sagt, aber das stimmt doch gar nicht, warum werde ich dann der Frau, die ich gefragt habe, nicht zuhören und versuchen herauszufinden, was ich machen muss, dass ich das wieder in Balance kriege? Dann stehen sie wieder alle da und sagen, das stimmt doch überhaupt nicht, die Frauen sind so schwierig. Oder wir haben doch kein Problem mit den Türken, mit den Italienern, mit den Äthiopiern. Das ist doch alles, das System fängt das doch alles auf. Ja, frag doch die Leute. Die sagen es dir, ob es stimmt oder nicht.
Genau. Ja, ist Ansichtssache. Wenn man die Falschen fragt, kriegt man auch die falschen Antworten, ganz klar. Du hast natürlich gerade in der jetzigen Situation mit Sicherheit auch ganz viele vielleicht ehemalige Kunden, die wieder auf dich zukommen oder auch ganz viele neue Kunden, die einfach sagen, diese Situation ist so krass, ihr Geschäftsmodell wird auf den Kopf gestellt, im Positiven und im Negativen, denn so eine Krise, die wir jetzt haben, kann man von beiden Seiten beleuchten. Bei den einen zerstören sie das Geschäftsmodell, beziehungsweise die anderen sehen es positiv und sagen, es ist Bewegung im Markt. Auf einmal kann ich vielleicht den, der auf Platz 1 ist, endlich zur Seite stechen, weil der gerade ein bisschen strauchelt und sich eher mit der Pandemie beschäftigt, anstatt nach vorne zu gucken und zu überlegen, okay, wie kann ich denn jetzt angreifen und wie kann ich weitermachen? Was, auch wenn es vielleicht schwierig ist, zu pauschalisieren, aber was sind so die wichtigsten To-Dos, die du gerade deinen Kunden empfiehlst, wo du sagst, okay, das sind jetzt die ersten Steps, die ihr in der aktuellen Situation machen müsst. Mit den Sachen müsst ihr euch gerade beschäftigen, um nach vorne zu gucken, um genau, ja, die jetzige danke. Chance zu nutzen.
Finde ich auch jetzt wichtig, dass wir darüber sprechen, weil am Ende vom Tag geht es ja genau darum. Es ist like, wie kann man die Ereignisse, die jetzt passieren, verwenden, um selber als Person besser zu werden und seine Geschäfte besser zu führen. Also wenn jetzt Geschäfte so und Unternehmen so fabelhaft aufgebaut wären, dann würden sie jetzt nicht Probleme haben. Also muss ja in der Struktur oder in dem Aufbau oder wie das Business läuft, muss es ja Probleme geben. Also wenn das jetzt in der Logistik ist oder mit dem Personal oder wo wir unsere Materialien herbekommen, jetzt ist genau die Zeit, sich das anzuschauen und zu sagen, was ist in meinem Business, das mich verletzen kann, oder das gefährlich ist für mein Wachstum, was wir jetzt ja gesehen haben. Also jedes Geschäft, das Schwächen hat, alle Schwächen wurden jetzt auf dem Präsentierteller dir vorgelegt. Ja? Also wenn du deine Sachen alle aus China geliefert bekommst, hattest du auf einmal ein Riesenproblem. Wenn deine Lebensmittel nicht von verschiedenen Leuten kommen und Bauern und Farmen und Ländern, hast ein Problem. Weil wenn ein Ding runtergeht und du hast nur eins, ist es vorbei. Also, in meinem Fall ist das Success Blueprint, den ich, also in dieser Wachstumsagentur, Wachstumsarchitektur, habe ich das also so systematisch ausgelegt. Also in der ersten Phase, im ersten Schritt, geht es darum, dass man die Idee wirklich in ein gutes Businessmodell umwandelt. Was kann ich? Was fällt mir leicht? Was finden Leute gut an mir? Was kann ich machen? Und was ist da dabei, wo ich anders bin als all die anderen? Ne? Das muss man sehen. Im ersten Schritt muss das klar festgelegt werden. Im zweiten Schritt kümmern wir uns dann darum, jetzt wo ich weiß, was ich bin und was ich mache, was verkaufe ich, was sind meine Produkte, was ist mein Service, den ich anbiete und wie muss ich das jetzt vermarkten, wie muss ich das jetzt aufbauen, wie muss ich das zusammenstellen, dass das nicht verglichen werden kann in einem Euro-für-Zeit-Modell. Und was ich damit meine, ist, dass oft ist es so, dass Unternehmer, man nennt es das Rennen das Rennen zum Boden, ja, preislich, die also immer nur auf, die denken, ja, es ist zu teuer, es muss billiger werden, es muss billiger werden, es muss billiger werden. Aber wenn wir nur um den Preis reden und nicht um die Werte, die wir bringen, den Value, die Wertschätzung dessen, was wir bringen, das muss also in diesem zweiten Schritt festgelegt werden. Geht nie um den Preis, es geht immer nur um die Wertschätzung dessen, was wir verkaufen. Ja. Und im dritten Schritt kümmern wir uns darum, ich nenne das Authority Platform Building. Da geht es also darum, wie werde ich eine Autorität in dieser Kategorie? Welche Social Media Outlets sind richtig für mich? Also ich finde es immer witzig, wenn Leute sagen, also muss ich Instagram machen und Pinterest machen und YouTube machen und Facebook machen und Google Ads und Facebook Ads und Snapchat und TikTok. Du bist ja den ganzen Tag nur damit beschäftigt. Und LinkedIn natürlich auch noch dazu. Also man muss sich in diesem Schritt dann eben einfach klar sagen, wo sind meine Kunden? Wer sind meine Kunden? Wo halten die sich auf? Und sich dann eben auf die paar Sachen konzentrieren, die einem wirklich was bringen und nicht die ganze Energie hier verplempern mit Sachen, die keine Resultate bringen. Also man muss schon eine Präsenz haben, aber das muss sehr speziell sein, dass es dir eben auch in deinem Business Wachstum dann auch hilft und helfen kann. Und dann im vierten Schritt geht es also alles um Leadership, um wie man führt, wie man Teams aufbaut, wie man vor allem über sich selber lernt. Und oft ist es so, dass, also wenn man ein Unternehmen aufbaut, kommt so der Schritt, wo man von einem tritt, wo man also weniger Tag für Tag macht und dann mehr Leute leitet. Und das ist also so ein richtiger Schalter, der umgeschaltet wird, wenn man, ne, und das ist die einzige Möglichkeit, wie man wirklich ein Geschäft zum Wachstum bringt, dass man weniger selber macht und mehr Leute hat, die dann tatsächlich jeden Tag die Arbeiten dann auch ausführen. Das muss aber alles aufgebaut werden. Und um das zu tun, muss ich mir selber klar sein, wer ich bin, damit ich weiß, wo ich nicht gut bin, damit ich weiß, wen ich anstellen muss, wer denn die Sachen machen kann, wo ich vielleicht nicht ganz so gut dabei bin.
Also klassisches Mixed Leadership anstatt genau, den Fehler, genau, den viele
und
machen.
Ich stelle
genau
ich
die Leute ein, die so ticken wie ich,
Welt,
weil dann weiß ich ja, mit
denen
komme ich gut klar.
Also wenn man also dann versucht, Clones zu machen von sich selber, und ich höre das ständig, vor allem von kleinen Unternehmern, die sagen, wenn doch der Jonathan nur so wäre wie ich. Also ich brauch noch 4 Leute wie mich, ja, die genauso gut sind in 50 verschiedenen Sachen wie mich, dann würde mein Geschäft richtig losgehen. Das stimmt aber gar nicht, weil dann findet man keine Leute und die Verletzlichkeit des Geschäftes, das habe ich ja damals bei mir gelernt, wenn zu viel Power in der Hand von einer Person oder einem Angestellten liegt, das ist wie wenn du denen beibringst, dein Geschäft zu leiten ohne dich. Also musst du, wenn du dein Geschäft aufbaust, die Kategorien in die kleinstmöglichsten Scheiben schneiden, damit jeder einen Teil dazu beiträgt, aber du der Einzige bist oder die paar Leute, die in der Führungsposition sind, die Einzigen sind, die das ganze Modell verstehen. Weil sonst denkt jeder, dass der Erfolg deines Geschäftes von ihnen abhängt.
Ja. Es ist ja auch gerade bei Startups ist das ja oft das klassische Problem. Ich meine, super viele Startups, die haben eine ganz tolle Idee und das ist auch nicht der Punkt, an dem es scheitert, sondern es scheitert dann an der Struktur. Entweder, weil sie in der Führungsebene, wenn sie nicht alleine gegründet haben, sondern vielleicht sogar mit zwei oder dreien, nicht unterschiedliche Expertisen haben, sondern dann sind es vielleicht drei Entwickler und die haben ein super tolles Produkt entwickelt, aber die haben keine Ahnung vom Business Case schreiben, von Finanzen, von wie baue ich ein Team auf und so weiter. Und eigentlich finde ich, ist das ein schönes Beispiel, wenn man schon sieht, wie es bei kleinen Unternehmen, die eigentlich ganz tolle Ideen haben, daran scheitert, dass sie einfach nicht die richtige Mannschaft haben, beziehungsweise es nicht richtig aufziehen, dass das natürlich deshalb auch in großen Unternehmen einfach nicht funktioniert, wenn da keine richtige Struktur dahinter ist.
Janina, das ist ein ausgezeichneter Punkt, weil das ist, glaube ich, eine der größten Schwächen von den meisten Leuten, die ihre Unternehmen gegründet haben. Weil ihr Erfolg kommt ja daher, dass sie sind, wer sie sind. Also denken Sie, es ist basiert alles auf mir. Nur ich alleine kann das Leid, nur ich alleine bin derjenige, der das alles versteht. Wenn man so denkt, kann man nie sein Geschäft verkaufen. Und das war also einer der Ausschlagspunkte, warum ich mein Geschäft verkaufen konnte. Weil mir war das klar nach den Fehlern, die ich gemacht hatte über die Zeit, die ich mein Unternehmen geleitet hatte, dass ich Prozesse und Systeme aufbauen musste und Leute in Positionen einarbeiten musste, die ohne mich funktionieren können. Und nur wenn etwas läuft, das ist ja diese McDonald's-Franchising-Idee, ja, das ist ja das, was ein Franchising-Unternehmen komplett verstanden hat, ist diese, wie man also das in Bausteine sozusagen auseinandernimmt und wieder zusammenbaut. Und genau so müssen alle Unternehmer denken, weil nur dann kann man wachsen, nur dann kann man ein anderes Geschäft kaufen oder selber aufgekauft werden oder wirklich wachsen, weil man Leute hat, die besser sind als man selber in allen Positionen. Also ich kann relativ gut schreiben, aber ich bin kein Schreiber und es fällt mir auch nicht leicht. Also gebe ich das doch dem Schreiber. Alles, was ich wissen muss, ist, ob es gut ist oder ob es schlecht ist. Klar kann ich meine Buchhaltung selber machen, aber ich hasse es. Und wie meine Buchhalterin sagt, ich bin nicht so gut, wie ich denke, da dabei. Also sie sagt, ich muss meine Finger rauslassen. Also dann höre ich ihr doch zu und lass sie machen, wofür ich sie bezahle. Ja. Und das ist also einer der größten Gründe, warum ich halt auch mit diesem Women's Code und dem Male und dem Female und Frauen und Männern so wahnsinnig viel Zeit verbringe, weil ich glaube, dass diese Erkenntnis einfach notwendig ist, für jeden, der erfolgreich sein will, zu sagen, ich kann doch sein, wer ich bin. Und ich muss mich auch nicht dafür entschuldigen, dass ich bestimmte Sachen nicht verstehe oder dass mir Sachen schwerfallen oder dass ich einfach nicht gut bin in bestimmten Dingen. Das Einzige, was als Führungskraft, was ich wissen muss, ist, wer in meinem Team diesen Teil übernehmen kann. Weil wenn es mein Team ist, kriege ich ja den Credit. Ja, wir kriegen ja alle den Credit. Es ist ja nicht so, dass das dann nicht funktioniert. Und was ich aber oft sehe, und das ist eben diese Struktur, in der viele Unternehmen aufgebaut sind, ist, dass die Leute in ihren Performance Reviews, ich weiß gar nicht, wie man in Deutschland so sagt, ist, wenn du dich mit deinem Boss hinsetzen musst und sie reden drüber, ob du jetzt einen guten Job oder einen schlechten Job gemacht hast. Das ist ja alles so ausgelegt, dass sie verzweifelt nach etwas suchen, was dir schwerfällt, um dir dann zu sagen, dass du das, was dir schwerfällt, verbessern musst, anstatt zu sagen, lass uns mal drüber reden, wo du wirklich gut bist, weil ich gebe dir mehr von den Sachen, wo du gut bist und sag mir, was dir schwerfällt und dann finden wir jemanden, der das macht, weil es gibt garantiert jemanden, der das liebt. Und so ist wie diese Firmen alle aufgebaut werden, ja. Also ich fasse mir immer an den Kopf, denke mir, was für eine Zeitverschwendung, ja. Warum muss ich Leuten sagen, sie sollen, warum musst du an etwas besser, warum musst du etwas verbessern, was du verabscheust? Ja, genau.
Die Schwächen verbessern, anstatt die Stärken zu stärken. Wir haben jetzt viel über die aktuelle Situation gesprochen und was du auch Unternehmen empfiehlst. Viele von unseren Zuhörern sind ja Kommunikationsexperten. Auch wenn du jetzt deinen Schwerpunkt nicht in der Kommunikation, in die Kommunikation legst, das ist natürlich etwas, was in allen Steps irgendwie begleitend mit dabei ist. Welche Rolle spielt Kommunikation aus deiner Sicht
also Kommunikation,
bei dem Erfolg
mein Vater
für ein
immer gesagt,
Unternehmen
die Sprache
und vielleicht
ist
auch
die
noch
Ursache
stärker
aller
in der jetzigen Zeit?
Und das ist so ein Satz, der mich durch mein ganzes Leben geleitet hat. Und ich glaube, das ist die Nummer eins. Ja? Also wenn die Information oder die Klarheit der Information nicht existiert, denken die Leute, was sie denken und tun so ihre Details, ja, dann einbauen, ob sie jetzt stimmen oder nicht. Aber ich glaube, das ist die größte Schwäche von den meisten Führungskräften oder Unternehmern, dass sie der Meinung sind, andere Leute wissen, wovon sie reden. Und dass sie ungeduldig werden, wenn sie jemandem etwas erklären müssen, weil sie der Meinung sind, dass das doch jemand schon verstehen muss. Aber wenn ich nie dieses Fundament aufgebaut habe, ja, und ich arbeite jetzt mit einer Solarfirma zusammen, die machen also diese Tesla-Batterien und Solarinstallationen. Und der sagt also, ja, also das müssen die doch wissen. Sag ich, hast du es ihnen denn erklärt? Ja, also ich verstehe nicht, warum er das immer falsch macht. Wie oft hat er denn das jetzt schon falsch gemacht? Der macht es immer falsch. Ja, hast du ihm denn schon mal erklärt, wie er es machen soll? Das muss er doch wissen. Ja, anscheinend weiß er es nicht. Also in dem Fundament eines Unternehmens muss die Kommunikation die größte Rolle spielen. Und du kannst von Haus aus nicht davon ausgehen, dass Leute wissen, wovon du redest, sondern du musst ihnen immer erklären, um was es geht. Heute zum Beispiel ich habe eine LinkedIn-Gruppe called Small Business and Entrepreneur Forum. Da sind also jetzt 54.000 Leute drin. Da schreibt jetzt einer einen Artikel und dann benutzt er die Buchstaben SMB. Und in dem ganzen Artikel sagt er SMBs und SMBs, SMBs. Nicht ein einziges Mal in dem ganzen Artikel sagt er, wofür SMB steht. Das heißt also, der denkt sich, dass das, was er weiß, dass er dieses Kürzel, dass alle Leute wissen, um was es geht. Das ist eigentlich ziemlich frech, wenn du das mal jetzt so überlegst. Sondern du musst ja von Haus aus davon ausgehen, dass Leute überhaupt nichts wissen. Ist dein Job in der Kommunikation, denen klarzulegen und auch durch Fragen darzustellen, was weißt du? Und das ist meine Aufgabe, zu sagen, wir fragen. Denke mir nicht, was die wissen müssen. Ich frage sie, was sie wissen. Und ich muss ein Umfeld aufbauen, in dem sie sich sicher sein können, dass wenn sie sagen, ich weiß etwas nicht, dass sie nicht gleich eins über die Mütze kriegen. Was ja auch dann wieder ist. Mann, der ist so dämlich, der kapiert noch nicht mal die einfachsten Sachen. Das hat ihm ja auch kein Mensch jemals gesagt, um was es hier eigentlich geht. Also wir müssen Leuten einfach Kontext geben, damit sie wissen, wo ihre Position ist. Also Kommunikation in meinen Augen, das kommt jetzt als von jemandem, der es wirklich hat auch lernen müssen, weil ich dachte, ich bin immer von Volltrotteln umgeben, die alle überhaupt nichts wussten, bis mir aufgefallen, dass ich der Volltrottel bin, weil ich nie jemandem genau gesagt habe, was sie machen müssen. Dann bekomme ich natürlich immer nur falsche Ergebnisse.
Ich finde schön, dass du noch so ein paar deutsche Schimpfwörter zumindest dir beibehalten hast, wie Volltrottel.
Ich kann es auch noch richtig bayerisch sagen. Ein richtiger Volltrottel.
Ich hast du noch den Akzent. Beate, lass uns mal so einen kleinen Blick in die Zukunft wagen, auch wenn das momentan vielleicht ein bisschen schwerfallen mag, weil so viel so plötzlich und so schnell passiert. Was ist dein Gefühl, wohin sich die Branche, deine Branche, unsere Kommunikationsbranche vielleicht und auch das Thema ganz speziell Gender Equality in 5, 6 Jahren hinbewegt? So ein bisschen Blick in die Glaskugel, wenn du magst.
In 5 years. Also ich glaube, dass wir in Wahrheit im Moment eine unglaubliche Opportunity haben, Sachen zu machen. Ja, also ich bin immer der Meinung, und das habe ich also in den 7, jetzt mittlerweile 8 Desastern gelernt, dass man die Zeit, die man mit der Negativität verbringt, einfach limitieren muss. Es bringt ja auch irgendwie gar nichts. Also es gibt ein chinesisches Sprichwort, das sagt, höre auf, dir um Sachen Sorgen zu machen, die du nicht ändern kannst. Also es gibt Dinge, die ich ändern kann, und es gibt Sachen, die ich nicht ändern kann. Also kümmere ich mich um die Sachen, die ich ändern kann. Und also für mich jetzt so vor, also wir sind jetzt 4 Monate in den Covid, und jetzt sind wir seit 3 Wochen hier mit den Riots und den Unruhen am Gange. Und ich habe mir also so vor, ich sag mal vor 6 Wochen, hatte ich dann die Nase voll und habe mich entschlossen, dass ich jetzt, anstatt mich ständig damit auseinanderzusetzen, wie hoch die Nummern heute sind und wie dämlich Leute sind, die jetzt keine Masken tragen, und was in den Köpfen der Leute vorangehen muss und warum sie alle so sind, und habe gesagt, ich lasse das jetzt alles beiseite, ja. Und wenn ich nie wieder von Trump höre, ist es auch okay für mich, ja. Also ich habe mich entschlossen, jetzt das zu tun, über was ich Kontrolle habe, und das ist mein Kopf, was ich denke, wie positiv ich bin, weil nur wenn ich in dieser Energie von dieser Positivität bin oder diese Energie der Möglichkeit überhaupt herstelle, kann ja was Positives passieren. Also habe ich angefangen, mir Podcasts anzuhören über Mindset und wie man also aus dieser Spirale auch irgendwie wieder rauskommt. Und wenn du dann wenn du dann deinen Kopf auf der richtigen Stelle hast, dann passieren auch einfach tolle Sachen, ja. Dann ruft die Edith an und sagt, du sag mal, kannst du nicht mit uns mal über ein paar von den Sachen sprechen? Doch, das ist erst dann passiert, als mein Kopf im richtigen Platz war, auf der richtigen Stelle saß. Und so müssen wir uns jetzt wirklich diszipliniert dran halten, auch kollektiv, was wir erlauben an Gedanken. Bringen sie uns jetzt weiter oder halten sie uns jetzt zurück? Also der zweite Schritt dann war, dann habe ich mir angesehen, wie ich eigentlich drüber rede, über Equality und Gleichberechtigung. Und jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, also ich klinge schon ein bisschen zickig, ne? So hier und da. Also viel von der Sprache ist dann, Männer verstehen einfach nicht und warum und können wir nicht endlich und die Zahlen sind doch ganz klar, also da muss man dann doch mal. Und dann habe ich mir überlegt, wenn jetzt jemand mit mir so reden würde, da würde doch sofort bei mir das Brett hochgehen. Ja, würde ich sofort sagen, no way, du brauchst mit mir gar nicht reden. Also entweder haben wir eine Unterhaltung, aber nur, dass du jetzt hier stehst auf deiner Box und mich hier 10 Minuten anschreist, da habe ich überhaupt keinen Bock dazu und Geld gebe ich dir sowieso keins, wenn du mich so behandelst. Ne? Also das muss man jetzt mal auch ganz ehrlich so sagen. Also es ist so dieser, man sagt hier so dieser Come-to-Jesus-Moment, wo du dich selber anschaust und sagst, okay, also jetzt mal ganz ehrlich, Selbsterkenntnis, was mache ich eigentlich? Und dann habe ich gesagt, okay, will ich so sein? Ist ja auch okay. Ist ja auch nichts verkehrt damit, wenn man sagt, ich stehe gerne auf einer Box und schreie Leute an oder versuche sie zu überreden mit allen Techniken und Tricks, die wir im Marketing zur Verfügung haben, um sie zu bewegen, etwas zu tun. Aber das klappt ja in Wahrheit gar nicht auf lange Zeit, sondern was wir ja jetzt sehen, und das ist, glaube ich, das, was wir jetzt lernen in der Kommunikation. Das Einzige, was dauert und auf Dauer Erfolg hat, ist, wenn Leute das Erkenntnis selber haben. Wenn wir sie hinführen können durch unsere Kommunikation und Konversationen, zu verstehen, was die Punkte sind, damit sie dann sagen, weißt du, jetzt kapiere ich's. Du bist gar nicht auf einer anderen Seite. Du bist ja auf meiner Seite. Ich habe nur eine andere Ansichtsweise. Jetzt verstehe ich deine Seite und hier ist meine Seite. Was können wir zusammen machen, damit wir etwas, was wichtiger ist, zusammen bewegen können? Das ist, glaube ich, jetzt die Großartigkeit an dieser Situation. Der Pivot, ja, der Umschwung, der Zwang, den wir jetzt empfinden. Die ganze Welt hat sich erfährt. Das musst du dir mal überlegen. Noch nicht mal eine Atombombe konnte tun, was dieser kleine, winzige, unsichtbare Virus der Welt angetan hat. Da da standen sie doch alle da in ihren Uniformen und ihren Waffen und ihrem ganzen Scheiß und haben gesagt, also die Welt liegt uns zu Füßen, weil sonst vernichten wir sie. Und dann kommt so ein klitzekleiner Virus und die ganze Welt hört auf zu arbeiten. Die ganze Welt. So Wahnsinn.
Aber vielleicht war genau das die Chance, dass es wirklich alle mehr oder weniger zum gleichen Zeitpunkt fast mit der gleichen Wucht erwischt hat und viele ja auch mit Angst getroffen hat. Und das ist wirklich einfach, dass jeder sich damit auseinandersetzen musste. Und deshalb hat es alle gleichzeitig zum Nachdenken gebracht. Und das ist vielleicht genau die Kraft, die in diesem Ganzen drin liegt. Die positive Kraft.
Und jetzt passieren also zwei Sachen. Es gibt also die Leute, die sagen, was ändern wir? Was kann ich machen? Wer bin ich? Will ich so weitermachen? Was ist meine Veränderung, die jetzt initiiert wurde? Und die Leute, die sagen, das ist eine unglaubliche Frechheit, dass mir hier einer aufzwingt, mein Leben zu ändern und dass ich jetzt auf einmal Sachen anders machen muss und ich will wieder, dass Sachen so werden, wie sie früher waren. Ja, good luck with that. No? Das wird einfach nicht, ja. Das wird einfach nicht mehr passieren, weil wir in der Neurolinguistik, um eine Veränderung permanent zu erreichen, dauert es zwischen 30 und 60 Tagen. Wir haben ja jetzt schon mal zweimal so viel damit in dieser Krise verbracht. Das heißt, diese Veränderungen, diese Charakterveränderungen, diese Habits, das, was ich normalerweise tue, hat sich doch jetzt schon weltweit für jede einzelne Person geändert. Wir können nicht davon ausgehen, dass das keine langzeitige Wirkung hat. Aber Leute haben Angst vor Veränderungen. Das heißt also, die jetzt die Möglichkeiten sehen, müssen jetzt zweimal so hart. Und zwar, die sind jetzt alle aufgerufen. Das ist wie wenn Gott das Universum, die Energie, die jetzt so einen Knopf geschickt hat und gesagt, du bist aktiviert worden. Was machst du jetzt damit?
Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Ich würde sagen, die Energie nehmen wir mit und sehen es genau so zu sagen, okay, wir sind nicht die uns aufregen, sondern die jetzt die Chance darin sehen und das Ganze jetzt weiterentwickeln. Beate, ganz, ganz großen Dank für deine ganzen Insights, für dein Wissen, was du mit uns geteilt hast. Und ich bin mir sicher, wir werden auch in Zukunft noch einiges voneinander hören. Vielleicht machen wir irgendwann mal eine zweite Folge in der Hoffnung in ein paar Monaten, dass sich die Welt bis dahin vielleicht ein ganzes Stück verändert hat. Und insofern bleibt mir jetzt nur zu sagen, erstmal alles Gute nach Los Angeles. Wir drücken die Daumen, dass sich auch die Lage bei euch, die vielen unterschiedlichen Lagen, die sich da gerade bewegen, jetzt auch ein bisschen langsamer beruhigen und dass da auch eine Wende reinkommt. Dank dir.
Dankeschön, hat mir total viel Spaß gemacht.
Uns auch. Danke Martin, auch an dich. Ja. Tschüss.